Okay. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Besonders in dieser Zeit freut man sich wirklich, Geschwister auch visuell wahrnehmen zu können. Ich bin froh zu wissen, dass es euch gut geht und nochmal herzlich willkommen von mir. So, im Moment ist es schwer, seinen Urlaub zu planen. Eigentlich ist es schwer, überhaupt irgendwas zu planen. Aber Amanda und ich, wir hatten vor, mit unserer Familie in den Sommerferien in die Staaten zu fliegen, Amandas Familie zu besuchen, auch meine Schwester. Aber vieles ist jetzt ungewiss. Keiner weiß, welche Grenzen bis dahin wieder offen sind, welche Flüge gehen oder ob wir, wie wir durch die Krise und ob überhaupt durchkommen werden. Vieles ist ungewiss. Und die meisten, die verreisen, die wissen, dass es schon ohne Krise schwer ist und viel vorzubereiten gibt, wenn man in Urlaub fahren oder fliegen will. Man muss seinen Urlaub rechtzeitig beantragen, vielleicht schon ein Jahr vorher. Man muss dann prüfen, ob man der Reisepass noch gültig ist von allen Familienangehörigen. Man braucht ein ESTA-Formular für die Staaten. Für manche Länder braucht man eine Impfung. Manchmal braucht man eine bestimmte Versicherung. Man muss Zoll- und Einreisebedingungen kennen. Wer mit dem Auto fährt, der muss die Verkehrsregeln von dem Land kennen. Man braucht Vignetten. Vielleicht braucht man auch fürs Auto eine andere Ausrüstung. In manchen Ländern braucht man für jede Person, die im Auto sitzt, eine Warnweste. Es gibt vieles zu beachten. Man muss Geld rechtzeitig tauschen oder die Sparkasse anrufen, dass die Visa-Karte freigeschaltet wird. Wie gesagt, es gibt viel zu bedenken, wenn man Urlaub machen will. Und auch wenn man alles penibel geplant hat, da kann trotzdem noch viel schief gehen. Das Auto kann auf dem Weg zum Flughafen kaputt gehen oder es gibt einen Stau. Man hat ein wichtiges Dokument oder die Tickets vergessen oder einfach das Wetter ist so ungünstig, dass der Flug unmöglich wird. Das alles ist schon ohne Krise schwierig, aber jetzt kann noch viel mehr schief gehen. Und ich denke, ich wäre erfreut, und, wenn wir doch dieses Jahr noch irgendwie in die Staaten fliegen könnten. Ich bin eigentlich jedes Mal erleichtert, wenn wir dann am Zielort ankommen, wenn wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und wenn wir sämtliche Kontrollen passiert haben und wir endlich durch die Tür gehen, hinter der hoffentlich jemand wartet, der uns abholt. Dann kann endlich Urlaub beginnen. Und ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich irgendwann mal zu Amanda sage, wenn wir an allen Beamten vorbei sind, wenn wir unsere Koffer wieder haben und wenn wir dann rausgehen können und ich sage zu Amanda, hey Schatz, mir gefällt das hier. Guck mal, wie herrlich das ist. Hier glitzert alles und ist so schön beleuchtet alles. Hier gibt so tolle Geschäfte und in jeder Ecke gibt es was zu essen und das riecht so gut und es glitzert alles, ich bleib hier. Mach du mit den Kindern alleine weiter, schönen Urlaub, ich bleib hier. Ich denke, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie Amanda reagieren würde. Ich denke, die würde an meinen Verstand zweifeln. Und ich denke, sowas ist auch noch nie passiert. Aber eigentlich muss Moses so gefühlt haben in der Schriftstelle, was wir heute gelesen haben. Er war mit einer ziemlich großen Reisegruppe unterwegs auf einer langen Reise. Er ist mit dem Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Sie sind aus Ägypten, aus der Gefangenschaft weg, sind 40 Jahre in der Wüste umhergewandert. Und jetzt ist es endlich soweit. Sie stehen an der Grenze ins gelobte Land. Sie brauchen bloß noch über den Jordan zu gehen. Und dann sind sie in dem Land, das Gott ihnen versprochen hat. Das ist ein Land, das wird so beschrieben, ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber damit verbunden war auch die ganzen Segnungen, die Gott immer wieder versprochen hat. Er hat Frieden versprochen und Ruhe und damit war das auch verbunden. Mose hat jetzt 40 Jahre lang die Menschen vorbereitet. Es gab in dieser Zeit viele Schwierigkeiten. Es mussten Kriege geführt werden und Kämpfe ausgestanden werden, aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können sie das Land in Besitz nehmen. Und da kommen zwei Stämme, der Stamm Ruben und der Stamm Gad, die sagen zu Mose, wir bleiben hier, bringen uns nicht über den Jordan. Das ist der perfekte Platz für uns. Gott hat die zwei Stämme, hat alle gesegnet und die hatten große Viehherden. Und die zwei Stämme sagen jetzt, nur einen besseren Platz können wir uns nicht vorstellen. Das ist perfekt für unser Vieh. Hier gibt es Weideland, das ist fruchtbar. Und obwohl sie gewusst haben, dass auf der anderen Seite des Flusses das Land ist, welches Gott für sie ausgesucht hat, waren sie zufrieden mit dem, was ihre Augen jetzt gesehen haben. Sie haben das Gute gewählt, aber das Beste haben sie ausgeschlagen. Und das muss für Mose wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Er selbst wusste, er durfte nicht mit in das Land einziehen, er durfte nur mal von ferne einen Blick reinwerfen, aber trotzdem hat er das Volk bis hierher geführt. Es war sozusagen sein Lebenswerk. Sein ganzes Erwachsenenleben hat er eigentlich damit gebracht, die Leute dahin zu führen. Aber statt der Freude, das versprochene Land endlich in Besitz nehmen zu können, wird Mose jetzt von zwei Stämmen einfach nur, nö, wir wollen nicht, wir bleiben hier. Der materielle Segen, den Gott seinem Volk gegeben hat, hindert die jetzt eigentlich, den Weg bis zum Ende zu gehen. Sie geben vor der Ziellinie auf und sagen, ich bleibe hier. Und ich habe in den letzten Wochen viel nachgedacht, jetzt wo das Leben so entschleunigt ist, da ist mir aufgefallen, wie sehr ich auch manchmal von diesen Dingen um mich herum gebunden bin. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber irgendwie hat die Krise auch etwas Gutes für mich. Ich habe jetzt mehr Zeit für andere Dinge. Jetzt haben die Baumärkte und die Mediamärkte haben zu, es sind nur noch die Lebensmittelmärkte auf. Es gibt kaum Unterhaltung, es gibt keine Sportveranstaltung, kein Kino, kein Theater, keine Konzerte. Und für viele gibt es auch weniger Arbeit. Und plötzlich kann man mehr Zeit mit der Familie verbringen. Man kann seine stille Zeit ausdehnen. Ich habe regelmäßig stille Zeit am Morgen, aber es ist immer geplant und man muss darauf achten, dass man rechtzeitig fertig ist. Jetzt kann man spontan sich mal hinsetzen und mit Gott reden. Man genießt die Natur und man kann spontan einfach über Dinge nachdenken. Und ich finde immer mehr Dinge, für die ich dankbar sein kann. Ich habe sowieso das Gefühl, die Menschen, nicht nur Christen, die sind in letzter Zeit viel dankbarer. Ich höre immer öfter Sätze, die anfangen mit, ich bin dankbar. Zum Beispiel, ich bin dankbar, dass meine Frau nächste Woche frei hat und auf die Kinder aufpassen kann. Ich bin dankbar, meine Mutter hat einen guten Nachbar, der ihr immer was mit einkauft. Oder ich bin dankbar, dass es im Kaufland heute Klopapier wieder gab. Mitunter hört man sogar, Gott sei Dank hatte ich bloß eine Grippe und nichts Schlimmeres. Ne? Aber das so nebenbei, ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl habt. Aber das sind eigentlich wichtige Dinge, für die ich jetzt Zeit habe. Zeit mit der Familie zu verbringen und Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe jetzt erst gemerkt, wie oft ich das vergessen habe oder einfach bloß irgendwo reingequetscht habe. Ich habe auch das Ziel aus den Augen verloren. Manchmal vergesse ich, wenn ich ehrlich bin, dass ich hier nur auf der Durchreise bin. Gott hat uns auch ein Land versprochen und er beschreibt das als ein Land, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Krankheit, kein Leid. Ein Land, was perfekt für uns ist. Es ist ein Land, das aus den prächtigsten Materialien gebaut worden ist. Es ist errichtet aus Gold und Edelstein. Und es ist zu Hause, was uns Gott versprochen hat, wo er selber mit uns wohnen wird. Und manchmal verliere ich dieses Ziel aus den Augen, weil ich mich zu sehr mit den irdischen Dingen beschäftige. Und Unterhaltung und Einkaufen gehen, das ist wichtig und ist auch nichts Falsches. Oder auf Arbeit gehen ist wichtig. Das alles ist gut und schön, aber manchmal beherrscht es mich zu sehr. Das ganze Gewusel um mich herum, das lässt mich manchmal vergessen, dass ich auf die andere Seite des Flusses gehöre, dass ich hier nicht zu Hause bin. Ich muss gestehen, ich bin manchmal viel mehr wie Mutter und tue all die dringenden Dinge, die unbedingt erledigt werden müssen. Und ich bin dann zu müde, um wie Maria zu sagen, ich will dir zuhören, ich wähle jetzt das Gute. Ich bin zu müde, auf Jesus zu hören und an ihn zu denken. wie ich schon gesagt habe, irdische Dinge sind nicht falsch und auch nicht schlecht, aber oft lasse ich mich davon zu sehr ablenken von meinem wirklichen Ziel, von meinem wirklichen Zuhause. Und es besteht die Gefahr, dass wir dann genauso wie die zwei Stämme Ruben und Gad einfach nicht weitergehen, dass wir stehen bleiben, immer langsamer werden, weil wir das Ziel aus den Augen verlieren. Und ich finde auch, wie Mose da reagiert, sehr interessant. Wer Mose ein bisschen kennt, der wird vielleicht erwarten, dass der zornig wird, richtig wütend. Wenn ich an das goldene Kalb zum Beispiel denke, da war der voller Wut und er hat die Steintafeln zerbrochen. Aber hier reagiert er ganz anders. Moses Antwort klingt für mich vielmehr nach Enttäuschung, nach Traurigkeit als nach Zorn. Er sagt nur die traurigen Worte: Ihr wollt hier bleiben, ihr wollt eure Brüder allein kämpfen lassen. Wisst ihr eigentlich, dass ihr euren Brüdern damit den Mut nehmt, ihr entmutigt sie? Und in der Tat sind die Geschwister entmutigt. Und nicht nur das, am Anfang lesen wir, es sind nur zwei Stämme, die sagen, wir bleiben hier. Und sie machen dann einen Kompromiss mit Mose. Ihr könnt das ganze Kapitel 32 mal lesen. Sie machen einen Kompromiss mit Mose und sagen dann, na gut, wir gehen mit, wir kämpfen mit denen und nehmen das Land ein, aber unser Zuhause ist hier. Zuerst tun wir uns Häuser hier bauen, wir lassen unsere Familien hier, wir bauen Gehege für unser Vieh und wenn wir alles eingerichtet haben, dann kommen wir mit und nehmen das Land ein, aber wir lassen alles zurück und wenn wir fertig sind, wir kommen zurück, unser Zuhause ist auf dieser Seite. Das machen die mehrfach unmissverständlich klar. Und auf einmal im Vers 33 lesen wir dann, dass Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse auf dieser Seite bleiben. Das Verhalten von Ruben und Gad hat auch andere beeinflusst. Es sind nicht nur die eigenen Kinder, die uns alles nachmachen, sondern auch Geschwister. Und es waren immerhin über 26.000 Menschen, die sie angesteckt haben. Die dann gesagt haben, wir bleiben hier, unser Zuhause soll auf dieser Seite sein. Und so wie das geplant worden ist, so ist das dann auch gekommen. Die haben sich Häuser gebaut und ihr Vieh zurückgelassen. Erst dann haben sie an die Brüder gedacht. Sie sind in das Land gezogen, haben es ins Besitz genommen. Aber sobald das erledigt war, sind die 2,5 Stämme wieder zurückgegangen in ihr Zuhause, was sie sich auf der falschen Seite gebaut haben. Und als Fazit lesen wir dann im Josua Kapitel 21, der Herr gab den Israeliten das ganze Land, das er ihnen, ihren Vorfahren, mit einem Eid zugesagt hatte. Sie nahmen es in Besitz und besiedelten es. Der Herr verschaffte ihnen Ruhe und Frieden an allen Grenzen, wie er es ihnen, ihren Vorfahren, versprochen hatte. Niemand konnte sich gegen sie behaupten, alle Feinde gab er in ihre Hand. So hatte der Herr nun all seine Zusagen erfüllt. Nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk versprochen hatte. Es war alles eingetroffen. Die Söhne Ruben, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse kehrten um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen. So. Die 2,5 Stämme sind wieder umgekehrt in das Land, für das sie sich entschieden hatten, was sie sich vorher rausgesucht haben. Und eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Sieht so aus, als wären die von Gott gesegnet. Die haben Wohlstand, die haben Besitz, die haben fruchtbares Land. Und vielleicht ging es ihnen sogar besser als in dem gelobten Land. Die hatten alles, was sie brauchten. Das war ja der Grund, warum sie sich das Land rausgesucht haben. Jeder hat gedacht, Mensch, die sind von Gott gesegnet, wenn es denen so gut geht. Und wahrscheinlich haben sie das selber auch gedacht. Aber wenn wir ein bisschen weiter blättern, so 150 Jahre ungefähr weiter, dann lesen wir im 1. Chronik, Kapitel 5, 25 bis 26, die Oststämme wurden dem Gott ihrer Vorfahren untreu. Sie liefen den Göttern der Völker nach, die er ihretwegen vertrieben hatte. Darum ließ Gott den assyrischen König Tiglat-Pileser gegen sie in den Krieg ziehen. Er führte die Rubeniter, die Gaditer und den halben Stamm Manasse in die Gefangenschaft. Er verschleppte sie nach Halach, an den Fluss Habur, nach Hacher und an den Fluss von Gusan. Dort leben sie heute noch. Genau die zwei Stämme waren, die zweieinhalb Stämme waren die ersten, welche in die Verbannung geführt wurden. Sie haben die Götter angebetet von den Völkern, die dort auf der falschen Seite des Flusses gelebt haben. Und sie haben Gott vergessen. Und es waren die ersten, die gefangen waren. Und nicht alles, was aus menschlicher Sicht wie ein Segen aussieht, das ist auch wirklich gut für uns. Und jetzt bezahlen sie den Preis, auch wenn es anfangs so aussah, als gibt es keinen Unterschied. Und wir haben noch andere Beispiele, die zeigen, dass wenn Menschen nur aus wirtschaftlichen Gründen eine Entscheidung treffen, dass das nicht gut geht. Ich denke an Lot zum Beispiel, der Neffe von Abraham. Er ist in ein fruchtbares Land gegangen, wo Wohlstand war. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Oder auch an Naomi, die Schwiegermutter von Ruth, die ist auch aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land gegangen. Und es ging ihr dort nicht so gut. Sie hat gehungert, ihr Mann ist gestorben, ihre Schwiegersöhne sind, ihre Söhne sind gestorben. Und erst als sie wieder in das von Gott gegebene Land zurückgegangen ist, in ihre Heimat, ist es wieder gut geworden. Gott sieht viel weiter als wir. Und was er für uns rausgesucht hat, das ist gut für uns. Aber manchmal sind wir von irdischen Sachen so begeistert, dass wir gar nicht mehr auf das achten, was Gott für uns rausgesucht hat. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Werbespot gesehen. Da war ein Läufer in dem Wettrennen und er hat mit großem Abstand geführt. Und man hat schon das Zielband gesehen, es war gar nicht mehr weit bis zur Ziellinie. Und die Stimme des Reporters, die überschlägt sich vor Begeisterung. Es konnte nichts mehr schiefgehen, das war ein neuer Rekord. Aber bevor er das Ziel durchläuft, da bleibt er stehen, weil am Seitenrand so ein tolles neues Auto stand. Und er bleibt stehen und bestand das Auto und er hat vergessen vor lauter Begeisterung, dass er in einem Wettkampf ist. Und er hat den Sieg aufgegeben. Er konnte Gewinner sein, aber er ist stehen geblieben wegen so einem tollen Auto. Und die Krise, die wir jetzt haben, die hat mir gezeigt, wie leicht ich mich auch von so tollen Dingen am Wegesrand ablenken lasse, wie ich vergesse, dass ich auf das Ziel zu laufe, dass ein Siegespreis für mich da vorbereitet ist. Man kann sagen, die Krise ist für mich so ein bisschen wie ein Sabbat. Alles ruht auf einmal und ich kann auf Gott schauen. Ich kann daran denken und Gott dafür danken, was er mir alles Gutes getan hat. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich kann irgendwie neu begreifen, dass ich hier nur auf der Durchreise bin. Jesus hat mir eine Wohnung vorbereitet, eine Wohnung bei unserem Vater. Das ist mein Zuhause und da gehöre ich hin, und da gehören wir alle hin. Paulus, der fordert im Philipperbrief uns eigentlich auch auf, ich lese es mal von Philipper Kapitel 3, Verse 12 bis 15. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und ich hoffe, dass wir auch so denken, dass wir auf das Ziel gemeinsam zulaufen und dass wir auch bis zum Ende durchhalten. Ich hoffe, dass keiner müde wird, dass wir auch aufeinander aufpassen, dass keiner zurückbleibt, sei es, weil er einfach müde ist oder weil er stehen bleibt, weil er am Wegesrand irgendwas Tolles gesehen hat, was seine Aufmerksamkeit erregt. Ich hoffe, dass unser Ziel vor Augen bleibt und ich hoffe, dass wir wissen, wo unser Zuhause ist. Ich hoffe, dass wir auf der richtigen Seite des Jordans unser Zuhause wissen. Und ich hoffe, wir geben nicht das Allerbeste auf, weil wir mit dem Zweitbesten zufrieden sind. Und zum Schluss von meinen Gedanken möchte ich nochmal Mose zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, wann er den Psalm 90 geschrieben hat, zu welcher Zeit, in welchem Alter oder zu welchem Anlass, aber irgendwie finde ich, das passt sehr gut zu diesem Zeitpunkt. Im Psalm 90 lesen wir: Unser Leben dauert nur 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es voller Kraft war. Und das meiste davon war nur Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und schon fliegt es davon. Wer kennt denn die Macht deines furchtbaren Zorns? Wer nimmt sich das wirklich zu Herzen? So lehre uns doch, unsere Tage zu zählen, dass Weisheit in unser Herz einzieht. Ich hoffe, dass wir weise sind, dass Weisheit in unser Herz einzieht und dass wir bedenken, wir sind nur begrenzt auf dieser Erde. Die Zeit geht vorbei, unser Zuhause ist bei Gott. Und was wir aus dieser Bibelstelle lernen, die wir heute in der Schriftlesung gehört haben, ist für mich: Wir entmutigen oder ermutigen mit unserem Verhalten unsere Geschwister, wir beeinflussen sie, wir entmutigen vielleicht Menschen, die für uns, mit uns gearbeitet haben, und wir lassen uns sehr leicht ablenken. Unser Zuhause ist bei Gott und da wollen wir hin und wir können dankbar sein, dass wir das Zuhause haben, aber ich hoffe, wir lassen unser Ziel nicht aus den Augen. Ich möchte zum Schluss noch mit euch allen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir ein Zuhause bei dir haben, dass du uns den Platz bei dir vorbereitet hast. Wir danken dir, dass wir hier nur auf der Durchreise sind und dass wir dass das Mühen und Plagen hier einmal ein Ende haben wird. Danken dir, dass egal, was jetzt hier passiert, was in dieser Krise noch kommt, dass das keinen Einfluss darauf hat, auf unsere Zukunft. Danken dir, dass wir die Zeit und die Ewigkeit mit dir verbringen können. Und bitte lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hilf, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir bis zu Ende gehen. Und dass wir alle einmal bei dir ankommen. Wir sind dankbar, Vater, dass du uns auch Zeit zum Nachdenken gibst, Vater. Und wir wollen bitten, hilf uns, dass wir den Blick auf das Ziel nicht verlieren. Wir preisen dich und beten dich an im Namen dessen, der dieses Zuhause für uns geschaffen hat. In Jesu Namen.